Hören Sie nun den Vorsitzenden Evangelisten Roderick Siemerödis.
Geschwister, ich will heute über ein sehr wichtiges Thema sprechen. Es mag vielleicht für manche von Ihnen nicht besonders spannend klingen, aber es ist sehr wichtig, weil es im besonderen Sinne um Ihr ewiges Leben geht. Als Frau Armstrong starb, bat Herr Armstrong uns, in sein persönliches Studierzimmer zu kommen, und wir sprachen über dieses Thema und beteten darüber, wir Evangelisten im Hauptbüro, und er erwähnte, dass er den Eindruck hatte, dass wir Gott insgesamt näher kommen müssen. Und ein Punkt, den er besonders erwähnte, war, dass er den Eindruck hatte, dass die Kirche nachlässig geworden war in der Weise, wie sie den Sabbat einhielt. Und er begann auch darüber zu predigen, nicht nur einmal, sondern zwei oder dreimal. Und ich glaube, wir tendieren auch heute in diese Richtung. Wir haben Hunderte von ganz neuen Leuten, die zu uns kommen, die nie zuvor den Sabbat eingehalten haben. Und ich habe bemerkt, dass auch einige der älteren Geschwister oberflächlich darin geworden sind und sie werden gedankenlos in der Weise, wie sie den Sabbat einhalten. Aber Gott möchte nicht, dass wir das tun. Wir haben jüngere Leute, die in der Kirche aufgewachsen sind, und für die mag es eine Selbstverständlichkeit geworden sein, den Sabbat einzuhalten. Er ist also im gewissen Sinne nichts Besonderes für sie. Und so halten sie den Sabbat auch häufig nicht richtig. Und deshalb müssen wir uns wieder darauf konzentrieren. Und deshalb möchte ich heute darüber sprechen, wie wir Gottes Sabbat ehren. Ehren Sie Gottes Sabbat. Es ist nicht der jüdische Sabbat, es ist Gottes Sabbat, der Sabbat des Schöpfers. Aber als ich zum ersten Mal ans Ambassador College kam, das war 1949, da war ich in einer typischen Kleinstadt im mittleren Westen der USA aufgewachsen, in einer typischen Familie. Wir gehörten der methodistischen Kirche an, und so haben wir immer den Sonntag gehalten und Weihnachten und Ostern gefeiert, wie alle anderen auch. Und so war es üblich, dass wir am Sonntagmorgen in die Kirche gingen, aber am Sonntagnachmittag sind wir ausgegangen, zum Beispiel zum Angeln oder zum Spazierengehen oder was wir auch tun wollten. Und so hatte der Sonntag keine besondere Bedeutung, außer dass man eben morgens in die Kirche ging. Und man dachte auch nicht an den Sonntag, als wäre es ein Sabbat. Und als ich damals zum ersten Mal etwas über den Sabbat gehört hatte, war ich im gewissen Sinne enttäuscht. Ich wohnte damals bei meinem Onkel C. Paul Meredith, derjenige, der die 58 Lektionen des alten Bibelfernlehrgangs geschrieben hatte. Dr. Höhe und ich schrieben auch Teile davon, aber er schrieb am meisten und hat die Vorgaben für den gesamten Kurs gemacht. Eines Morgens sprach er mit mir, er war einige Wochen weiter als ich in dem Erlernen der biblischen Lehren, denn er hat es zuvor auch noch nicht gewusst. Aber eines Tages sagte er zu mir, Roderick, ich möchte dir etwas mitteilen. Er sagte, Herr Armstrong versteht einige Dinge über den gesamten Plan Gottes, und zwar mehr als jeder andere, den ich jemals gekannt habe. Und mein Onkel hatte einen sehr umfangreichen Bekanntenkreis und ein sehr großes Wissen. Er besuchte 6 Colleges und Ambassador College war sein 7. College. Aber jedenfalls sagt er, dieser Mann versteht wirklich, was der Zweck der menschlichen Existenz ist. Und er versteht die Bibel. Und er sagte, dass Herr Armstrong etwas verstand, was wir noch nicht wussten. Und Herr Armstrong erwähnte gewöhnlich nicht den Sabbat in seinen Radioprogrammen. Ich kam ans Ambassador College und wusste damals nur, dass hier ein Mann war, der die 10 Gebote so beschreibt, dass sie einen Sinn ergeben, der die Bergpredigt so erklärt, dass sie einen Sinn ergibt. Er ging durch die Lehren Jesu in seinen Radioprogrammen und er erklärte die Prophezeiungen, dass sie einen Sinn ergaben. Dass Gott einen Plan in die Tat umsetzt und man konnte sehen, dass er es wirklich verstanden hatte, mehr als jeder andere Mensch, von dem ich jemals gehört hatte. So ging ich also mit ans Ambassador College und mein Onkel erklärte mir, heute Nachmittag gehen wir in die Kirche. Und das war am Samstagmorgen, mein erster Samstagmorgen. Und ich sagte, was? Und er antwortete, mach dir keine Sorgen. Er sagte, es ist okay. Es wird einen Sinn ergeben. Und so bin ich mitgegangen und habe gesehen, dass da normale Leute zusammenkamen. Wir hatten auch Dr. Ralph E. Merrow, einen Mediziner mit einer sehr erfolgreichen Praxis in Glendale. Und er war ein kulturell gebildeter Mann, hatte seinen Doktortitel von der Harvard-Universität. Und dort gab es auch Dr. Hal Lisbon und meinen Onkel, Dr. C. Paul Meredith und seine Frau. Und viele andere erfolgreiche Menschen waren bereits in dieser Gemeinde zusammen, obwohl die Kirche nur 20 oder 30 Menschen umfasste, als ich dazukam. Und die Gemeinde traf sich damals in der Bibliothek von Ambassador College. Auf jeden Fall gingen wir also hin und Herr Armstrong stand auf und sprach. Und er sprach sehr dynamisch und interessant. Und es ging um Prophezeiung oder so etwas, ich erinnere mich nicht genau. Aber am zweiten oder dritten Sabbat, wo ich dort war, gab er eine Predigt, in der er bewies, dass der Sabbat das war, was wir einhalten sollten. Der 7. Tag Sabbat, der auch der Tag war, den Jesus eingehalten hat, den die Apostel eingehalten haben Und dass dieser Sabbat auch das Zeichen von Gottes Kirche war. Das Zeichen von Gottes wahrem Volk. Das Zeichen des Bundes. Und das ergab einen Sinn für mich, wie er es erklärte. Und die Predigten im Übrigen waren nicht so kurz, wie wir es heute tun. Sie glauben, sie haben heute lange Predigten. Nun, sie sollten erleben, wie es damals war. Der durchschnittliche Gottesdienst am Sabbat war geplant von 13.30 Uhr bis 16.30 Uhr. 3 Stunden. Und Herr Armstrong ging sehr häufig über diesen Zeitrahmen hinaus. Bis etwa 5 Uhr, so hatten wir etwa 3,5 Stunden Versammlung. Aber wir waren es gewöhnt und wir hatten keine Reader's Digest-Mentalität, wo man alles in möglichst kompakter Form bekommen möchte. Und es gab auch kein Fernsehen oder fast kein Fernsehen und kaum einer schaute es an. Es war nur ein kleiner, grauer, flimmernder Bildschirm und es war nicht besonders interessant, was da kam. Nur so Dinge wie Boxkämpfe oder Westernfilme. Nichts besonders Interessantes. Und wenn Sie darüber nachdenken, gibt es heute auch nicht wirklich viel Interessantes. Auch heute wird das Fernsehen manchmal eine große intellektuelle Wüste genannt. Denn das trifft auch heute meistens auf das Fernsehen zu. Auf jeden Fall sprach Herr Armstrong sehr interessant, obwohl es über einen langen Zeitraum ging. Und so haben wir sehr viel gelernt. Und es war alles neu für uns. Es war alles neu und so war es besonders interessant. Und fast jeden Sabbat gab es etwas Neues zu lernen. So kam ich dorthin und begann über den Sabbat zu lernen und ich lernte es sehr zu schätzen. Zuerst fühlte ich mich schlecht, weil ich nach Los Angeles gekommen war und ich dachte, ich könnte die Boxkämpfe sehen, die jeden Freitagnacht in einem Auditorium stattfanden und ich wollte Bob Waterfield sehen und Mary Jane Russell, die alten Filmhelden und auch die Footballspiele fanden natürlich am Samstag statt. Und so hatte ich alle diese Ideen im Kopf, was ich am Samstag hatte tun wollen. Und so kam ich dorthin und überlegte dann, nun, ich kann das nicht tun und ich kann jedes nicht tun. Und das ist es auch, was viele Menschen heute zuerst denken, wenn sie über den Sabbat erfahren. Auch manche jüngere Leute und Kinder, wenn sie in der Kirche aufwachsen, bekommen diese Gedanken, am Sabbat kann man das nicht tun und jenes nicht tun. Und man muss eine andere Einstellung darin bekommen. Das ist sehr wichtig. Und ich kam zu einer anderen Einstellung, ohne dass mir jemand eine Predigt darüber gab. Ich erkannte es einfach im Lauf der Zeit. Und ich hoffe, Sie alle können das auch. Beginnen wir also jetzt mit dem Thema, denn der Sabbat ist eine sehr erfreuliche Zeit und sollte als eine Zeit betrachtet werden, auf die man sich wirklich freuen kann, was ich fast immer tue und ich denke, die meisten von Ihnen auch. Als ich also zuerst über den Sabbat erfahren hatte, erlebte ich, dass es eine sehr erfreuliche Zeit ist. Ich sah sehr viel Freude und Liebe und geschwisterliche Gemeinschaft und Frieden am Ambassador College zu jener Zeit, als wir alle gemeinsam den Sabbat hielten. Und ich erkannte damals, wiederum niemand hat es mir gesagt, aber ich erkannte es selbst, wenn Sie über die 10 Gebote nachdenken. Die ganze Woche lang dürfen wir nicht nur nicht töten, wir dürfen noch nicht mal jemanden hassen, denn das ist der Geist des Mordens. Die ganze Woche lang dürfen wir nicht nur keinen Ehebruch begehen, wir dürfen nicht einmal über eine andere Person nachdenken in dieser Weise, außer über ihren Ehepartner. Ansonsten begehen sie in ihrem Geist Ehebruch. Und die ganze Woche lang dürfen sie nicht Tatsachen verdrehen und nicht lügen, und Gott hasst die Lüge. Er wird nicht zulassen, dass Lügner in sein Reich kommen. Alle, die die Lüge lieben, werden nicht dort sein. All diese Dinge gelten die ganze Woche lang. Die ganze Woche und nur einen Tag sollen wir uns ausruhen. Das ist sehr anstrengend, ist es nicht? Aber trotzdem halten viele dieses Gebot für schwierig. Einen Tag der Woche sollen wir uns ausruhen. In der Welt von morgen, wie es auch am Ambassador College war, wird das einfachste Gebot sein. Das bei weitem einfachste Gebot, um es einzuhalten. Dass man sich am Sabbat ausruht und die anderen Dinge tut, die ich beschrieben habe. So müssen wir verstehen, Gottes Gesetz ist nicht schwierig, und offen gesagt ist der Sabbat ein großer Segen. Und so sollen wir auf diese Weise über das 4. Gebot nachdenken. Wie ich gesagt habe, es ist das einfachste Gebot, es einzuhalten. Wir müssen nur Gottes Denkweise verstehen. Versuchen Sie, Ihren Geist zu öffnen, wenn Sie vorgefasste Meinungen haben, und versuchen Sie, sich zu überlegen, was Gott im Sinn hat. Dieses Buch, die Bibel, ist die Offenbarung des Sinnes Gottes. Dieses Buch zeigt, wie Gott denkt, und wie er ist. Und Jesus sagte, wie Sie wissen, in Matthäus 4, Vers 4, Matthäus 4 und Vers 4, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Und das einzige Wort, das sie damals hatten, war das, was wir heute das Alte Testament nennen. Und aus diesem predigte Jesus auch. Er bezog sich ständig auf das Alte Testament. Er nannte es natürlich nicht das Alte Testament, er nannte es einfach nur das Wort Gottes. Und das Neue Testament enthält hunderte von Zitaten aus dem Alten Testament. Und Jesus kam auch nicht, um das Alte Testament abzuschaffen, sondern um es zu erweitern. Denn er sagte, man soll nicht nur nicht töten, man darf auch niemanden hassen. So hat er das Verbot zu töten nicht aufgehoben, sondern er hat es noch erweitert und hat es dadurch umso bindender gemacht. Und darum geht es im Neuen Testament. Schlagen Sie also bitte auf, Markus. Beginnen wir im Neuen Testament, im Markus-Evangelium, Kapitel 2. Markus, Kapitel 2, und ich möchte beginnen ab Vers 23. Dort heißt es, Markus 2, Vers 23, und es begab sich, dass er am Sabbat durch ein Kornfeld ging, und seine Jünger fingen an, während sie gingen, Ähren auszuraufen. Nun, die Pharisäer hatten 65 verschiedene Gebote und Verbote erlassen, die sie zu dem Sabbatgebot hinzugefügt hatten. Und auch heute gibt es manche in der Kirche, die in das eine oder andere Extrem verfallen. Die einen verfallen darin, jedes beliebige Fernsehprogramm anzuschauen oder gehen ins Kino oder tun dies und jenes und brechen den Sabbat. Oder auf der anderen Seite fügen sie all diese Gebote und Verbote hinzu, die dazu führen, dass der Sabbat zu einer Last wird. Wir sollen aber in keines der Extreme verfallen. Beide Extreme sind falsch. Versuchen Sie, dem Vorbild Jesu Christi zu folgen. Und behalten Sie den Sinn Christi in der Weise, wie Sie den Sabbat feiern. Die Pharisäer waren also wütend auf Jesus und sprachen, sieh doch, warum tun deine Jünger am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Aber wo sagt das Sabbatgebot, dass es nicht erlaubt ist, Ähren auszuraufen, um sie zu essen? Man kann es dort nicht finden, wir könnten es nochmal lesen, aber es ist einfach nicht darin enthalten. Die Pharisäer hatten dieses Verbot hinzugefügt, und so war es ihr Gesetz. Das Gesetz der Pharisäer, es war nicht Gottes Gesetz. Aber Jesus sprach zu ihnen, habt ihr nie gelesen, was David tat, als er in Not war und ihn hungerte, ihn und die bei ihm waren, wie er ging in das Haus Gottes zur Zeit Abiatars des Hohepriesters und aß die Schaubrote, die niemand essen darf als die Priester. Das war keine Angelegenheit der 10 Gebote, aber normalerweise war es nach dem priesterlichen Gesetz so, dass die Schaubrote geweiht waren und nur von den Priestern gegessen werden durften. Aber da die Leute Hunger hatten, stand Gottes Gebot der Barmherzigkeit höher als das priesterliche Gesetz. Und so aß David davon und gab auch denen, die bei ihm waren. Und so sprach Jesus zu den Pharisäern, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht. Gott machte den Sabbat. Und für wen machte er den Sabbat? Oh, er machte ihn für die Juden, sagen manche protestantische Theologen. Aber wo waren die Juden, als Gott den Sabbat schuf? Es gab keine. Es gab keine Juden. Er schuf den Sabbat damals im Garten Eden. Und ich erkläre es, wenn wir dahin kommen, aber er machte den Sabbat um des Menschen willen. Für Männer, Frauen, Kinder, für alle Menschen. Beachten Sie, der Sabbat ist gemacht worden. Wer machte den Sabbat? Nun, wir werden es auch gleich aufschlagen. Er war es selbst, der den Sabbat gemacht hatte. Er wurde von Jesus Christus gemacht. Denn Christus ist und war der Gott des Alten Testaments. Es heißt in 1. Korinther 10, Vers 4, 1. Korinther Kapitel 10 und Vers 4, der Fels, der vor dem alten Israel ging, von dem wir im Alten Testament lesen, der Gott Israels wurde auch der Fels Israels genannt, und der Fels war Christus. Und es zeigt auch in Johannes Kapitel 1 und Verse 1 bis 3, Johannes 1, Verse 1 bis 3, alle Dinge sind durch ihn gemacht worden. Und ohne ihn ist nichts gemacht worden, was gemacht ist. Nichts ist ohne Christus gemacht worden. Christus machte den Sabbat. Er machte den Himmel und die Erde. Er machte den Mann und die Frau. Er machte die Ehe. Er machte den Sabbat. Er machte alles, was gemacht wurde. Christus machte also den Sabbat. Und er wurde um des Menschen willen gemacht. Und nicht der Mensch um des Sabbats willen. Der Mensch wurde also nicht gemacht, um all die Gebote und Verbote einzuhalten, die die Pharisäer gemacht hatten, wie zum Beispiel die, um den Sabbat noch schwieriger zu machen. Sondern der Sabbat wurde gemacht, um dem Menschen zu dienen. So ist also der Menschensohn, das ist Jesus Christus, auch der Herr über den Sabbat. Die Protestanten sagen, Sonntag ist der Tag des Herrn, aber das ist lächerlich. Es gibt keine Stelle im Neuen Testament, die erklärt, dass der Sonntag ein normaler Tag für Gottesdienste war. Und ich gebe jeden $1000 aus meiner eigenen Tasche, der mir beweisen kann, dass das so wäre. Es wäre eine wunderbare Entdeckung für die Kirche. Nun nicht wirklich wunderbar, aber es wäre natürlich wichtig zu erkennen, wenn wir darin falsch liegen würden. In einem so grundlegenden Punkt. Niemand kann das tun. Und ich habe das oft auch über das Radio erwähnt, als wir das damals im Radio gebracht haben. Und ich soll das vielleicht auch mal im Fernsehen bringen. Aber ich würde jedem $1000 geben, der kommt und mir beweist, dass der Sonntag der christliche Tag für den Gottesdienst ist. Sie können es natürlich nicht tun. Niemand konnte es jemals tun und niemand wird es jemals tun können. Es ist einfach nicht in der Bibel. Die Bibel schreibt den Sabbat als den Tag für den Gottesdienst vor und nicht den Sonntag, den Tag der Sonne, den die Heiden in die frühe katholische Form des Christentums eingeführt haben, um es für die Heiden leichter zu machen, sich zum Christentum zu bekehren, weil sie bereits die Sonne verehrten. Und den Tag der Sonne, den Dies Solis. So ist also der Menschensohn ein Herr über den Sabbat. Von welchem Sabbat sprach er hier? Manche diskutieren vielleicht darüber und sagen, er meinte hier natürlich den Sonntag. Nun, damals sprach er zu Juden, und all diese Juden standen um ihn herum, und sie wussten natürlich, welcher Tag der Sabbat war. Es war der Tag, den sie einhielten, der Sabbat am siebten Tag der Woche. Und Jesus war auch als Jude geboren. Und dann Kapitel 3, Markus Kapitel 3, Vers 1. Und er ging abermals in die Synagoge, und es war dort ein Mensch, der hatte eine verdorrte Hand. Wie die Frau, von denen ich Ihnen schon einmal erzählt habe, in Kansas City, die einen verkrüppelten Arm hatte und von der Armstrong geheilt wurde. Und er hatte sich einfach ausgestreckt. Und sie lauerten darauf, ob er auch am Sabbat ihn heilen würde, damit sie ihn verklagen könnten. Was war falsch daran, am Sabbat zu heilen? Nun, es brach eines ihrer Gebote. Es hat nicht Gottes Gesetz gebrochen, sondern es hat ihre menschlichen Traditionen gebrochen. Und er sprach zu dem Menschen, Jesus war aufgebracht über ihre menschlichen Traditionen und über ihre Selbstgerechtigkeit. Er sprach zu den Menschen mit der verdorrten Hand, tritt hervor. Und er sprach zu ihnen, soll man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun? Leben erhalten oder töten? Sie aber schwiegen still. Und er sah sie ringsum an mit Zorn. Christus hasste diesen Mann nicht, er wollte ihn nicht töten. Aber manchmal war Jesus zu Recht aufgebracht. Christus sah sie an mit Zorn und fragte sich, was ist los mit diesen selbstgerechten Pharisäern? Wissen Sie, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten die Menschen sind, über die Jesus in der gesamten Bibel am meisten erzürnte? Lesen Sie nur die Evangelien, lesen Sie Matthäus Kapitel 23 und viele andere Stellen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die religiösen Führer, hatten mehr Schuld auf sich geladen, weil sie tatsächlich Menschen in die Irre führten. Und sie vertraten ihre eigenen Ideen, anstatt Gottes Wege zu lehren. Er sagte auch, dass die Huren und Zöllner eher in Gottes Reich kommen als diese Leute. Denn diese Leute sind so selbstgerecht, dass sie nicht mehr gerade schauen können. Während die anderen Leute zumindest bereuen werden. Sie hatten noch nicht die Gelegenheit dazu, die meisten verstanden es noch nicht. Aber er war sehr erzürnt darüber, dass diese religiösen Führer ihre eigenen Ideen vertraten, wie sie es auch heute tun. Und er war betrübt über ihr verstocktes Herz und sprach zu den Menschen, strecke deine Hand aus. Und er streckte sie aus und seine Hand wurde gesund. Und was haben die Pharisäer getan? Haben sie Gott dafür gedankt, dass dieser Mann geheilt wurde? Wir sind so dankbar, dass dieser Mann vor unseren Augen geheilt wurde. Nein? Was haben sie getan? Die Pharisäer gingen hinaus und hielten alsbald Rat über ihn mit den Anhängern des Herodes, wie sie ihn umbrächten. Sie wollten ihn töten. Sie waren eifersüchtig. Sie waren einfach nur eifersüchtig. Und das ist oft die Einstellung falscher Prediger. Offen gesagt werden wir am meisten von den religiösen Führern verfolgt werden. Mehr als von der allgemeinen Öffentlichkeit. Bevor alles vorbei ist, wie es auch bei Jesus der Fall war. Und es kann sein, dass sie es selbst erleben werden. Jedenfalls ist Jesus der Herr über den Sabbat. Er machte den Sabbat. Gehen wir jetzt zurück zu der Stelle, an der der Sabbat gemacht wurde. Schlagen Sie bitte auf. 1. Mose Kapitel 2. 1. Mose Kapitel 2. Und hier ist die Geschichte in Gottes Wort. Hier wurde beschrieben, wie Himmel und Erde gemacht wurden, alle Tiere und schließlich Adam und Eva. In Vers 26 von Kapitel 1 heißt es, 1. Mose 1, Vers 26, Gott sprach, lasst uns Menschen machen. Nicht lass mich. Es waren zwei Wesen. Der Vater und der Logos, der Sprecher. Lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Und so wurde der Mensch nach dem Bilde Gottes geschaffen. Und dann sah er, dass alles sehr gut war. Vers 31. Da ward aus Abend und Morgen der sechste Tag. Kapitel 2, 1. Mose 2, Vers 1. So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am siebten Tage seine Werke. Nicht irgendein siebter Tag, sondern es war der siebte Tag. Und dort machte Gott einen bestimmten Zeitabschnitt heilig. Heilige Zeit. Es ist in Gottes Augen eine heilige Zeit. Es ist eine besondere Zeit. Wir können den Unterschied nicht erkennen. Das ist einer der Gründe, warum der Sabbat besonders geboten wurde. Man kann die Umwelt betrachten und könnte keinen Unterschied zwischen Samstag und Sonntag feststellen. Was zum Beispiel das Wetter betrifft, es kommt nicht am Sabbat ein besonders helles Licht vom Himmel, unabhängig von der Sonne. Es gibt keine statische Elektrizität, die messbar wäre für den Sabbattag. Man hält den Sabbat ein im Glauben, weil Gott es so gesagt hat. Und das muss man sich prüfen und beweisen. Und Gott machte den Sabbat heilige Zeit. Und so vollendete Gott am siebten Tage seine Werke, die er machte. Und er, Christus in dem Fall, der auch für den Vater handelte, Christus der Logos, ruhte am siebten Tage. Er hat nicht physisch ruhen müssen, denn er ist ein Geistwesen, aber er gab uns darin ein Beispiel. Er ruhte am siebten Tage. Nicht an irgendeinem siebten Tag, sondern an dem siebten Tag, von allen seinen Werken, die er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Und heiligen im biblischen Sinne bedeutet, dass diese Zeit abgesondert ist zum heiligen Gebrauch. Der Sabbat wurde also gemacht von Gott zu einer heiligen Zeit. Er heiligte ihn, weil er an ihm ruhte, von allen seinen Werken, die Gott geschaffen und gemacht hatte. Hier sehen wir die Erschaffung der heiligen Zeit am Sabbat. Es ist eine besondere Zeit. Und wir befinden uns jetzt in dieser heiligen Zeit, heute am Sabbat. Schlagen wir dann auf 2. Mose Kapitel 20. 2. Mose und Kapitel 20. Und beginnen wir hier auch am Anfang. Vers 1, und Gott redete all diese Worte. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Gott brachte sie heraus aus der Sklaverei. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst überhaupt nichts anderes über den Schöpfergott stellen, den wahren Gott. Und das ist das erste und größte Gebot. Wenn man Menschen in der Welt über ihre Religion fragt, dann sagen sie häufig, nun, wir versuchen Gutes zu tun, wir lieben unseren Nachbarn und versuchen, nach der goldenen Regel zu leben. Nun, das ist nicht insgesamt schlecht, aber es ist auch nicht alles gut. Denn das ist genau das, was Adam und Eva gemacht haben, als sie vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen gegessen haben. Eine Mischung von Gutem und Bösem zusammen. Man kann eine wunderbare, gute Mahlzeit haben, wenn man nur ein kleines bisschen Strychnin hineinstreut, dann ist derjenige, der davon isst, tot. Dann sind sie tot. Du sollst überhaupt nichts haben, was du über deinen Gott stellst. Dann heißt es weiter, du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen und du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Und das nächste, was dann kommt, steht in enger Verbindung zu Gott, dem Schöpfer. Vers 8, gedenke des Sabbattages, nicht einfach irgendein Tag. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heilig hältst, wie es aus der revidierten Elberfelder Bibel richtig zu lesen ist. Nicht, dass du ihn heiligest, sondern dass du ihn heilig hältst. Nun, wenn ich hier oben einen Topf hätte mit Wasser und ich würde zu einem von Ihnen sagen, halten Sie diesen Topf mit Wasser warm. Und Sie kämen hier zu mir und würden zu mir sagen, ich kann es nicht warm halten, denn es ist kaltes Wasser. Wie soll ich es warm halten? Und vielleicht hätten wir auch keinen Ofen im Gebäude. Man kann nicht etwas warm halten, was zu Anfang an schon kalt ist. Der Sabbat wurde heilig gemacht. Er war bereits heilig. Gott machte ihn heilig. Und er sagt uns, dass wir ihn heilig halten sollen, was nur Gott heiligen kann. Er machte den Sabbat zu heiliger Zeit, und wir sollen ihn heilig halten. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Und wir sehen viele Beispiele, und ich könnte 5 Predigten darüber geben. Gott zeigt, dass in dieser Zeit verschiedene Dinge getan wurden. Es ging nicht darum, 6 Tage am Stück durchzuarbeiten, aber ihre Arbeit, ihre normalen alltäglichen Aktivitäten, einschließlich der Arbeit, Und normalerweise sollte man 6 Tage arbeiten, die eigene Arbeit tun, 5 oder 6 Tage die Woche, und 6 Tage lang alle eigenen Aufgaben erledigen. Zum Beispiel, was im Haushalt getan werden muss und so weiter. Gott möchte, dass wir beschäftigt sind. Und es sagt, wenn ein Mensch nicht arbeiten will, dann soll er auch nicht essen. Das ist ein Gebot Gottes. Und das ist auch Teil des Sabbatgebotes. 6 Tage sollst du arbeiten. Gott will, dass wir arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tage ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Es ist heilige Zeit. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht der Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen, das ist der Punkt hier, in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht, tatsächlich das gesamte Universum und das Meer und alles, was darin ist, und ruhte am 7. Tage. Er ruhte an dem 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Er machte den Sabbat zu heiliger Zeit. Er heiligte diese bestimmte Zeitspanne, sodass diese Zeitspanne abgesondert sein sollte zu einem besonderen Gebrauch, um nämlich worauf hinzuweisen? Um auf den wahren Gott hinzuweisen. Denn viele Menschen sagen, ich lebe einfach nach der goldenen Regel. Und man kann darüber lächeln und sagen, das ist nett, aber in Wahrheit können sie ihren Nächsten nicht so lieben wie sich selbst, es sei denn, dass sie zuerst den wahren Gott kennen und ihm dienen und seine Liebe haben, die sie lehrt, wie man seinen Nächsten liebt. Viele protestantische Prediger geben emotionale Predigten darüber, was sie tun und wie man die goldene Regel einhält, aber sie interpretieren sie und verwässern sie, wie sie möchten. Ich möchte wirklich meinen Nächsten lieben, aber wenn diese hübsche blonde Frau von nebenan kommt und sie ist jünger und hübscher als meine Frau und meine Frau wird älter und ist nicht mehr so hübsch und sie nörgelt an mir herum und wir sind nicht wirklich glücklich, so fange ich eine Affäre an mit dieser Frau von nebenan und wir können wirklich glücklich sein. Und so ist ja dann doch jeder glücklich, wenn ich diese andere Frau heiraten kann und dann kann meine Frau hingehen und sich selbst einen anderen Mann suchen, wenn sie will. Und so liebe ich meinen Nächsten wie mich selbst. Und jeder ist glücklich. Stimmt's? Nein. Man soll nicht die eigene fleischliche Gesinnung interpretieren lassen, was Gott sagte. Die Bibel muss interpretieren, was Gott gesagt hat. Und Gott sagt, du sollst nicht Ehe brechen. Und man soll keine sexuellen Gedanken über eine andere Person haben, außer über den eigenen Ehepartner. Ohne die Leitung von Gottes Gesetz kommt das Denken des Menschen immer vom Weg ab. Ohne die Leitung von Gottes Gesetz sind die Prediger und Priester der Methodisten, Katholiken und Protestanten, wie es im Ersten und Zweiten Weltkrieg geschehen ist. Mein Vater war in Europa im Ersten Weltkrieg und hat gesehen, was geschehen war, in Frankreich und Deutschland, wo die katholischen Bischöfe auf der einen Seite die Truppen segnen und die katholischen Bischöfe der gleichen Kirche auf der anderen Seite segnen ihre Truppen und dann gehen die Truppen aufeinander los und stechen sich mit ihren Bajonetten ab. Wie es mir auch beigebracht wurde, dass man das Bajonett umdreht, damit das Blut schneller herausfließt und die Menschen schneller sterben. Wie unser Feldwebel zu uns gesagt hat, wisst ihr Leute, euch wird gesagt, ihr sollt für euer Vaterland sterben. Hahaha, ha, ha, aber der beste Weg ist, dem anderen zu helfen, für sein Vaterland zu sterben. Und er lachte darüber. Und so musste man lernen, wie man schnell tötet. Aber da geht ein Teil der Kirche auf den anderen Teil der Kirche los, damit sie sich gegenseitig abschlachten. Und beide Seiten wurden von den Bischöfen der gleichen Kirche gesegnet. Ist das wunderbar? Ich glaube, Sie können erkennen, welche Heuchelei dahinter steckt. Sie verstehen es einfach nicht. Sie verwässern Gottes Gesetz und tun es immer wieder, in Bezug auf Sex, in Bezug auf Kriege, auf Töten und alles andere auch. Sie verstehen es einfach nicht. Sie haben, wie die Bibel es nennt, eine fleischliche Gesinnung. Man muss also die Bibel sich selbst interpretieren lassen. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Denn Gott erklärt, was er meint, wenn er sagt, du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen und so weiter. Der Sabbat wies also auf den Schöpfergott hin. Gott segnete den Sabbattag und heiligte ihn. Er machte ihn zu einer ganz besonderen, heiligen Zeit. Und dann schlagen wir Kapitel 31 auf, 2. Mose Kapitel 31, 2. Mose Kapitel 31 und Vers 12. Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage den Kindern Israel, haltet meinen Sabbat. Nicht den jüdischen Sabbat, Gottes Sabbat, denn er ist ein Zeichen. Was ist also das Zeichen zwischen Gott und seinem Volk Israel? Wir sind heute die geistlichen Israeliten, wie Sie wissen, das Israel Gottes. Und was ist das besondere Zeichen zwischen uns und Gott? Der Sabbat ist ein Zeichen zwischen mir und euch, von Geschlecht zu Geschlecht, damit ihr erkennt, dass ich der Herr bin, der euch heiligt. Darum haltet meinen Sabbat, denn er soll euch heilig sein. Es ist heilige Zeit. Wer ihn entheiligt, der soll des Todes sterben. Wie bei den anderen Geboten zu jener Zeit, wo es eine Verwaltung des Todes war. Wenn ein Mann und eine Frau Ehebruch begingen, dann wurden sie damals zu Tode gesteinigt oder aufgehängt. Heute sagen wir, oh, das sollte man auf keinen Fall tun, aber wenn wir das tun würden, würde die Kriminalitätsrate sehr schnell sinken. Wenn jeder Teenager, der einen anderen umbringt, öffentlich aufgehängt werden würde, dann würde die Kriminalitätsrate schnell sinken. Sehr schnell. Aber Gott wird das nicht tun, bis die Menschen verstehen können, denn heute sind noch nicht alle Menschen berufen. Und in der Welt von morgen werden sie gelehrt werden. Und wir werden dort sein, um sie zu belehren. Und damals wurden sie auch so belehrt, denn es war das Gesetz des Landes. Es war das Gesetz des Landes, es wurde ihnen beigebracht, und es gab ohne Zweifel sehr wenig Verbrechen damals im Vergleich zu dem, was wir heute haben. Auf jeden Fall zeigte Gott hier, wie wichtig ihm die Sache war. Es war so wichtig, wie nicht zu töten. Manche mögen vielleicht sagen, wie können Sie es wagen, den Sabbat so wichtig zu nehmen, wie niemanden zu töten? Der Grund ist, wenn Sie den Sabbat nicht halten, wenn Sie keine Verbindung zu dem wahren Gott haben, dann werden Sie verwässern und Ihre Gemeinde wird verwässern und Ihre Nation wird verwässern, die gesamte Gesellschaft wird verwässern, was Gott geboten hat. Was es bedeutet, nicht zu töten. Was es bedeutet, nicht die Ehe zu brechen. Was es bedeutet, nicht die Familien zu zerbrechen. Was es bedeutet, keine gleichgeschlechtlichen Ehen zu haben. Und all die anderen Gräuel in Gottes Augen, auf die wir uns heutzutage einlassen. Wo Dinge verwässert werden, die klar in der Bibel beschrieben sind. Uns wird also gesagt, das nicht zu tun. Vers 16, darum sollen die Kinder Israel den Sabbat halten, dass sie ihn auch bei ihren Nachkommen halten als ewigen Bund. Er ist ein ewiges Zeichen zwischen mir und den Kindern Israel. Denn in 6 Tagen machte der Herr Himmel und Erde, aber am 7. Tage ruhte er und erquickte sich. Gott wollte es so, und ich habe das nicht in meinen Notizen, aber ich möchte mir etwas Zeit nehmen, die Stelle zu finden. Schlagen wir auf im Galaterbrief. Mit meinem Schlaganfall kann ich die Bibel nicht mehr so schnell aufschlagen, wie ich es früher gemacht habe. Aber im Galaterbrief und in vielen anderen Stellen im Neuen Testament, wie die meisten von Ihnen wissen, heißt es in Galater Kapitel 6 und Vers 15. Paulus schrieb im Neuen Testament, Galater 6 und Vers 15, denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern eine neue Kreatur. Vers 16, Galater 6, Vers 16, und alle, die sich nach diesem Maßstab richten, Friede und Barmherzigkeit über sie und über das Israel Gottes. Die Kirche ist das Israel Gottes. Und wir sollen Gottes Gebote halten, sie sind niemals abgeschafft worden, und man kann vorbringen, dass andere Schriftstellen das zeigen, aber sie tun es nicht. Die Bibel zeigt, dass Christus denselben Sabbat gehalten hat. Alle Apostel haben denselben Sabbat gehalten und die frühe Kirche Gottes hat den Sabbat am 7. Tag eingehalten. Und zwar hunderte von Jahren lang, bis er schließlich ausgerottet wurde von den schwarz gekleideten Bischöfen der aufsteigenden Gruppe, die sich später die katholische Kirche nannte. Und die wahre Kirche musste an einen sicheren Ort fliehen, in den Alpen von Norditalien und der Schweiz, um der großen Hure zu entkommen, die die wahre Kirche Gottes verfolgt hatte. Auf jeden Fall ist der Sabbat das Zeichen Gottes und das Zeichen des Bundes. Geschwister, fassen wir also zusammen, was ist der Sabbat? Der Sabbat ist ein Zeichen des wahren Gottes, des Schöpfergottes. Er weist uns auf den Schöpfer hin, weil Gott an diesem Tage von seiner Schöpfung ruhte. Jeder, der sich vom Sabbat abwendet, wendet sich anderen Göttern zu. Wenn man es wirklich versteht. Der Sabbat weist auf den Schöpfergott hin, den einen wahren Gott, der Himmel und Erde gemacht hat und alles, was darin ist. Und zweitens ist der Sabbat ein besonderes Zeichen des Bundes. Und wenn Sie persönlich einen Bund mit Gott schließen, wie es das altertümliche Israel gemacht hat, als Nation, und wir sind heute ein Teil des Israels Gottes, dann würden Sie diesen Sabbattag einhalten wollen. Sie müssen diesen Sabbattag einhalten, wie es die Bibel eindeutig zeigt. Das ist also Teil dessen, was wir verstehen müssen. Nun, wie sollen wir den Sabbat halten? Natürlich heißt es, wir sollen nicht arbeiten und nicht unsere eigenen Wege gehen. 6 Tage soll man arbeiten, aber am Sabbat soll man nicht arbeiten. Es ist ein Tag der Ruhe und wir sehen an anderen Stellen, es ist ein Tag der Anbetung. Und das ist sehr wichtig. Schlagen wir nun auf, Geschwister, in Jesaja. Jesaja, Kapitel 58. Schlagen Sie bitte auf, Jesaja 58. Und dort finden wir etwas, was ich erklären möchte in einer Weise, wie Sie es vielleicht noch nicht gesehen haben. In Jesaja 58 und Vers 3 spricht es vom Fasten. Dort heißt es, warum fasten wir und du siehst es nicht an? Warum kasteien wir unseren Leib und du willst es nicht wissen? Siehe, an dem Tag, da ihr fastet, sagt Gott, geht ihr doch euren eigenen Geschäften nach und bedrückt alle eure Arbeiter. Fasten ist ein Weg, um Gott zu suchen und Gott zu gehorchen und Gott näher zu kommen. Genauso wie es das Einhalten des Sabbats ist. Die beiden Dinge gehören also zusammen. In diesem Kapitel werden die Sabbateinhaltung und das Fasten in Verbindung gebracht, wenn Sie es verstehen. Siehe, wenn ihr fastet, hadert und zankt ihr und schlagt mit gottloser Faust drein. Ihr versucht, euch selbst zu erhöhen und selbstgerecht zu werden, und damit unterdrückt ihr die anderen. Ihr sollt nicht so fasten, wie ihr es jetzt tut, wenn eure Stimme in der Höhe gehört werden soll. Soll das ein Fasten sein, an dem ich gefallen habe? Ein Tag, an dem man sich kasteit, wenn ein Mensch seinen Kopf hängen lässt wie Schilf und in Sack und Asche sich bettet und sich selbstgerecht fühlt. Vers 6, das aber ist ein Fasten, an dem ich gefallen habe. Lass los, die du mit Unrecht gebunden hast. Kommen sie heraus aus der Sünde. Und die meisten von ihnen kennen die Definition von Sünde. 1. Johannes Kapitel 3 und Vers 4. Was ist Sünde? 1. Johannes Kapitel 3, Vers 4. Sünde ist das Unrecht, oder wie es in der Zürcher Übersetzung besser heißt, Sünde ist die Gesetzesübertretung. Die Übertretung des Gesetzes, Gottes Gebote zu brechen. Man soll das also loslassen, damit aufhören, Unrecht zu tun, die Gesetze zu brechen. Das ist ein Fasten, an dem Gott gefallen hat. Lass ledig, auf die du das Joch gelegt hast, wo Menschen Vorschriften hinzufügen, sogar Vorschriften zu dem Sabbat hinzufügen. Gib frei, die du bedrückst, reiß jedes Joch weg. Manchmal werden wir von Sünde unterjocht, wir werden von menschlichen Gesetzen unterjocht, von menschlichen Traditionen, und jeder Mensch, der in Sünde lebt, ist ein Sklave der Sünde. Das sagt Gott an vielen Stellen in der Bibel. Man kann einfach nicht aufhören zu trinken. Man kann einfach nicht aufhören zu rauchen. Dann ist man ein Sklave der Sünde. Und so sagt Gott, das soll man nicht so haben. Reiß jedes Joch weg. Brich den Hungrigen dein Brot. Man soll mit anderen teilen, anderen helfen, wie Jesus auch lehrte, dass man das am Sabbat tun kann. Brich dem Hungrigen dein Brot und die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Ist es falsch, andere zu besuchen am Sabbat, um sie zu ermutigen, andere Leute anzurufen am Sabbat, um sie zu ermutigen, vielleicht auch ermutigende Briefe zu schreiben am Sabbat, um andere Geschwister zu ermutigen und Geschwistern zu helfen, ohne gleich 12 Stunden am Tag zu arbeiten, um einen neuen Zaun um ihren Garten zu errichten, denn das würde wirklich in Arbeit ausarten. Aber im Allgemeinen ist es richtig, Gutes am Sabbat zu tun. Die im Elend ohne Obdach sind, führe ins Haus. Wenn du einen nackt siehst, so kleide ihn und entzieh dich nicht deinem Fleisch und Blut. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell voranschreiten. Und dann sagt Gott in Vers 13, Jesaja 58, Vers 13, wenn du deinen Fuß am Sabbat zurückhältst. Es ist eine Parallele hier, man sucht Gott durch Fasten und man sucht Gott auch, indem man den Sabbat einhält. Wenn du deinen Fuß am Sabbat zurückhältst und nicht deinen Geschäften nachgehst, das heißt nicht, dass man keine Freude am Sabbat haben kann, aber nicht deinen Geschäften nachgehst, Dinge tust, die du tun möchtest, um Spaß zu haben, an meinem heiligen Tage. Es ist nicht der Tag der Juden, es ist Gottes heiliger Tag. Und sie treten Gottes Sabbat mit Füßen, wenn sie ihre eigenen Wege gehen, wenn sie am Sabbat Dinge tun, die einfach nur weltlich gesinnt sind, anstatt an Gott zu denken und ihn anzubeten und den Sabbat Lust nennst. Wir sollten lernen, den Sabbat eine Lust zu nennen und den heiligen Tag des Herrn geehrt, wenn du ihn dadurch ehrst, wie ich schon sagte, das Thema dieser Predigt ist, ehren Sie Gottes Sabbat. Wir sollen Gott ehren. Wenn du ihn dadurch ehrst, dass du nicht deine Gänge machst, Die meisten unserer eigenen Gänge sollen wir am Sabbat nicht tun. Wir sollen auch nicht zum Spaß zum Jagen oder Fischen gehen. Ich bin auch schon in West Texas jagen gegangen und ich habe auch jedes Mal ein oder zwei Hirsche geschossen und es hat mir auch gefallen. Man muss dabei viel wandern, ich bin früh aufgestanden und insgesamt braucht das viel Anstrengung und so kann man Gott nicht damit näher kommen. Nicht auf die besondere Weise, wie man es am Sabbat tun sollte. Das gleiche gilt für Angeln oder jede ähnliche Aktivität. Zu Ballspielen zu gehen oder was es auch sein mag. Wir sollen also Gott ehren, dass du nicht deine Gänge machst und nicht deine Geschäfte treibst und kein leeres Geschwätz redest. Das klingt sehr streng und in gewisser Weise ist es das auch, aber in anderer Hinsicht natürlich auch nicht. Worüber sollte man am Sabbat reden? Und es ist natürlich schwer, das zu tun, wenn man von fleischlich gesinnten Menschen umgeben ist, wie es manchmal zu Hause ist oder am Arbeitsplatz auf jeden Fall, wenn die Menschen über allerlei Dinge reden und man sitzt nur da und sagt gar nichts. Aber man soll am Sabbat über den Schöpfer reden, über Gottes Gesetze, über das Werk Gottes, über Leben, die verändert wurden und über wichtige Dinge, besonders während dieser Zeitspanne. Gott will, dass wir darüber nachdenken, während dieser Zeitspanne. Dass du also kein leeres Geschwätz redest am Sabbattag. Und ich sollte auch nicht zu ausführlich darüber reden, wie ich auf einem Jagdausflug war in Texas und diesen Hirsch geschossen habe und die ganze Geschichte erzählen mit großen Details oder Geschichten über sonstige Ausflüge oder Boxkämpfe, die ich absolviert habe oder über Dates, die ich hatte, über Tänze, an denen ich teilgenommen habe in der Schule. Sie wissen, worauf ich hinaus will. Unser Sinn soll sich nicht mit diesen Dingen beschäftigen. Man soll Gott die Ehre geben, indem man nicht die eigenen Geschäfte treibt und kein leeres Geschwätz redet. Dann wirst du deine Lust haben am Herrn, und ich will dich über die Höhen auf Erden gehen lassen. Gott wird sie segnen, wenn sie von Herzen bemüht sind, ihn zu suchen und ihm zu dienen und ihm näher zu kommen. Wenn sie sich auf Gott konzentrieren, auf Christus, auf sein Reich, in dieser speziellen Zeitspanne. Er wird sie segnen, und wie es heißt, ich will dich speisen mit dem Erbe deines Vaters Jakob, denn des Herrn Mund hat's geredet. Und ich sollte vielleicht den neueren Geschwistern erklären, wenn im Alten Testament Herr steht in Kapitelchen, in kleinen Großbuchstaben, dann ist es hier das hebräische Wort Yahweh, was auch übersetzt wird als der Ewige, derjenige, der ewiges Leben in sich hat. Herr Armstrong sagte dazu immer der Ewige, in der Moffat-Übersetzung heißt es auch der Ewige. Es bedeutet so viel wie der Ewige, der ewig Lebende, der ewiges Leben in sich hat. Es hat mehr Bedeutung als nur Herr. Herr bedeutet Boss, Vorgesetzter, aber das Wort Yahweh geht darüber hinaus. Des ewigen Mund hat's geredet. Und Geschwister, wir müssen wirklich darauf hören und sehr tiefgründig darüber nachdenken. Und Geschwister, ich sage zu Ihnen allen, zu den jungen Leuten und zu den Älteren, die die gleichen Gewohnheiten annehmen oder niemals damit gebrochen haben, ja, sie sollten die absolut überwiegende Mehrheit des Fernsehschauens am Sabbat vermeiden. Denn im Fernsehen sieht man allerlei Schießereien, Gewalt und direkte oder indirekte Anspielungen auf sexuelle Ausschweifungen und all diese Dinge, indem sie einfach nur einen Knopf drücken. Ich kann das wahrscheinlich besser verstehen als die meisten jungen Leute, denn viele von ihnen sind mit Fernsehen aufgewachsen. Sie haben niemals etwas anderes kennengelernt. Aber die ersten 18 Jahre meines Lebens habe ich nicht eine Fernsehsendung gesehen. Das habe ich auch schon einmal erzählt. Zu dem Zeitpunkt, als ich 18 wurde, kam ich nach Kalifornien und sah dort eine seltsam aussehende Kiste und das war ein Fernsehapparat. Und es gab wenige öffentliche Plätze, wo man begann, Fernsehgeräte aufzustellen. Und mein Freund David Korn war von Missouri hergekommen. Und sie hatten dort überhaupt keinen Fernseher. Auch nicht in Kansas City und in anderen Städten. Es war gerade die Zeit, wo man begann, in New York und Los Angeles und wenigen anderen Plätzen Fernsehgeräte aufzustellen. Und 2 oder 3 Jahre später, 1950, 51, begannen sich die Geräte zu verbreiten. Aber die meisten Leute hatten kein Fernsehgerät bis etwa 1955 oder 56. Wir hatten es nie zuvor gesehen. Man konnte 20, 25 Jahre gelebt haben, und nie ein Fernsehgerät gesehen haben. Um solche Dinge zu sehen, musste ich damals zur Samstagsmatinee gehen und dort gab es noch nicht mal annähernd das zu sehen, was man heute sehen kann. Man sah ein paar Westernfilme, wo die Indianer über die Hügel gejagt wurden und es gab eine andere Matinee am Samstag für die Kinder. Ich brach damals den Sabbat, ohne es zu wissen. Und dann sind wir wieder heimgegangen. Und wir kamen wieder in unseren Alltag zurück und vergaßen alles, was wir gesehen hatten. Aber heutzutage können die jungen Leute einen Knopf drücken und plötzlich sehen sie, wie Menschen sich umarmen, küssen, wie andere Menschen sich gegenseitig erschießen oder erstechen und allerlei Gewalt und Geschrei. Sie haben diese, wie ich sie nenne, Explosionsfilme. Wenn meine Frau und ich gelegentlich ins Kino gehen, dann sehen wir die Trailer von anderen Filmen, die bald anlaufen. Und in dieser Werbung sieht man, wie Autos explodieren. Und bald kämpft ein Mann gegen einen anderen auf dem Dach eines Zuges. Und dann explodiert der Zug. Und dieses Gebäude explodiert. Und alles explodiert. So nenne ich diese Filme einfach nur Explosionsfilme. Das ist einfach verrückt. Was lernt man von diesen Filmen? Nichts. Es ist verrückt. Es bringt einem absolut nichts, diese Filme anzusehen. Es gibt keinen Vorteil für das ewige Leben. Den einzigen Vorteil haben die jungen Leute in Hollywood, die diese Drehbücher schreiben und die Filme zusammenstellen. Denn sie verdienen dadurch Geld. So bringt es ihnen einen Vorteil. Aber sie verschwenden ihre Zeit. Und gleichzeitig zerstören sie ihren Charakter, wenn sie diese verrückten Dinge ansehen. Offen gesagt waren wir also gesegnet, zur damaligen Zeit diese Dinge noch nicht zu haben. Und wir mussten auch nicht gegen die Versuchung kämpfen, einen Knopf zu drücken, sodass Satans gesamte Welt und Denkweise in unser Gesicht springt. Oder in das Gesicht unserer Kinder oder Enkelkinder. Und das direkt bei uns zu Hause. Vor 50 oder 60 Jahren konnte das noch nicht einmal geschehen. Halten Sie sich also einfach fern vom allermeisten Fernsehschauen am Sabbat. Sie können vielleicht ein bisschen Nachrichten sehen. Und ich mag es auch nicht, 2 oder 3 Stunden Nachrichten zu schauen am Sabbat. Denn man sieht auch nur Gewalt darin. Bleiben Sie fern von den Sportveranstaltungen. Sie mögen fragen, was ist falsch mit Sportveranstaltungen? Nun stellen Sie sich die Frage, bringt es Sie Gott näher? Ich habe auch mal Basketball gespielt und Fußball und habe auch schon Boxmeisterschaften gewonnen und war auch ein sehr guter Mittelstreckenläufer im Leichtathletikteam meiner Schule. Und ich weiß, wie es ist in den Umkleidekabinen, wo man miteinander Späße treibt. Es macht Spaß. Es ist auch nicht falsch, etwas davon zu tun, wenn man es in der richtigen Weise tut, aber es bringt Sie Gott nicht näher. Es bringt Sie Gott nicht näher, wenn Sie schmutzige Witze erzählen und sich gegenseitig mit den Handtüchern abtreffen und rumhüpfen, wie junge Männer es so tun. Das bringt Sie einfach Gott nicht näher. Und es bringt Sie mit Sicherheit auch Gott nicht näher, wenn Sie im Boxring versuchen, Ihren Gegner K.O. zu schlagen, bevor er Sie K.O. schlägt. Das ist nicht Gottes Weg. Das muss man sich einfach überlegen. Also schauen Sie sich auch solche Dinge nicht an. Vermeiden Sie weltliche Vergnügungen an Gottes heiligem Sabbat. Sie fragen vielleicht, oh weia, was kann ich denn dann tun? Nun, Sie können lernen, Freude an der Sabbatruhe zu haben, Freude daran zu haben, Gott anzubeten. Als ich zum ersten Mal ans Ambassador College kam, habe ich das gelernt. Und ich habe schnell gelernt, diese Ruhe am Sabbat sehr zu schätzen. Ich lernte es, Freude zu haben an der Atmosphäre, die es dort gab, in den frühen Jahren des Ambassador College, wo wir manchmal früh aufstanden, Herr McNair und ich, und wir sind dann zum Beispiel in den Garten gegangen und wir hatten einfach Zeit, mit Muße und in Ruhe Gottes Wort zu studieren. Und wir waren nicht in Eile. Und am College war es so, während der Woche war es so, ich muss diesen Unterricht besuchen, ich muss mich auf diese Aktivität vorbereiten und ich muss all diese Dinge für die Schule tun. Und am Sabbat hat man plötzlich Zeit. Man hat Zeit zum Nachdenken, Zeit zum Studieren, Zeit zum Meditieren, Zeit zu Gott zu beten und es gibt keine Begrenzung. Man kann sich einfach die Zeit nehmen, Gott anzubeten. Und das ist wunderbar. Man kann auch still spazieren gehen und wir haben vieles davon getan in den frühen Jahren von Ambassador College. Wir Jungs, die im 3. Stock des Mayfair-Gebäudes lebten, wir hatten dann nach dem Abendessen noch unser eigenes Bibelstudium. Und zu etwa 9.30 Uhr oder 10 wurde es dann zu einer Art Tradition, dass wir uns im großen Zimmer versammelten, wo 3 von uns wohnten, und einer brachte Wein mit und ein anderer Käse und Kekse, und wir genossen diese Dinge gemeinsam. Wir waren dann nicht betrunken, wir haben nicht viel getrunken, wir waren sowieso arm und konnten uns nicht viel leisten. Aber sprachen wir über weltliche Dinge dann? Nein. Wir sprachen über Weltereignisse, wir sprachen über Prophezeiungen, über Dinge, die sich auf die Bibel bezogen. Und es machte sehr viel Spaß, weil wir immer etwas dazulernten. Und es war eine aufregende Lebensweise. Und später, während der Zeit am Ambassador College, ging ich dann auf Taufreisen, 3 Jahre hintereinander, jeweils im Sommer. Und wir besuchten viele Orte, fuhren von Little Rock nach Russellville und dann nach Oklahoma City, dann nach Tulsa und dann wieder nach Joplin und dann Wichita Wir fuhren sehr viel umher, bekamen nicht viel Schlaf und wir freuten uns dann unheimlich auf den Sabbat. Was für ein Segen er dann war. Weil wir dann nicht weiterfahren mussten, wir konnten uns ausruhen, wir konnten etwas ausschlafen, die Bibel studieren und hatten mehr Zeit zum Beten. Einen Sommer arbeitete ich im Wald, das war nach meinem ersten Jahr am Ambassador College. Dort arbeitete ich den ganzen Sommer lang als Holzfäller in Oregon. Und dann hieß es immer nur, Baum fällt und man hörte das Knacken der Bäume und dann wieder Baum umfiel. Und dann war es plötzlich ganz still. Und man ging dann zum nächsten Baum und ich erinnere mich immer an die schönen Wälder in Oregon. Aber wir freuten uns unheimlich auf den Sabbat, weil Charles Duncan und James Midwell, die jungen Leute, für die wir arbeiteten, die nur etwas älter waren als wir, sie waren etwa 35 und wir waren gerade mal 19, mein Freund und ich, aber sie waren finanziell in der Klemme mit ihrer Holzhandlung in Idaho und diese Leute waren Mitglieder der Siebenten-Tags-Adventisten. Aber zumindest hielten sie den richtigen Sabbat. Und sie fluchten auch nicht viel, wohl mehr als sie sollten, aber nicht viel. Aber wenn sich der Sabbat jeweils näherte, stiegen wir alle in den Jeep und ratterten die Hügel runter und wir blieben dann bei Herr und Frau Hinion und ich freute mich unheimlich auf diese Sabbate, weil ich am Sabbatabend dann zum ersten Mal die ganze Woche wieder duschen konnte, weil wir während der Woche nur abwechselnd in einem Badezuber baden konnten. Der Badezuber stand in der Sonne und wir konnten uns nur jeden zweiten Tag mal in diesem Zuber waschen, in der Hoffnung, dass das Wasser nicht zu kalt war. So saß man da und wusch sich eben sehr schnell. Und so freuten wir uns auch auf eine echte Dusche am Sabbat. Und dann hatten wir die Gelegenheit zu studieren und zu beten und zu meditieren. Und das war am Sabbattag. Und so freuten wir uns immer sehr auf diesen Sabbattag. Als einen Ruhetag. Ein Tag zum Nachdenken. Man konnte in Ruhe spazieren gehen und den Himmel und die Natur ansehen und über Gott nachdenken. Über Gottes Zweck in unserem Leben. Und dann später am Ambassador College, als mehr Studenten kamen, gab es dann mehr Aktivitäten und ich war mit ihnen als Lehrer bei diesen Aktivitäten und ich nahm an diesen Aktivitäten teil. Und sie hatten zum Beispiel einen Brunch am Sabbat und die Mädchen und die Jungs halfen beim Decken des Tisches, beim Aufstellen der Tische und Stühle und beim Richten des Essens. Und dann gab es dieses Essen, das zum Teil im Vortag schon vorbereitet wurde. Und so hatte man einen Brunch. Die Lehrer zusammen mit den Studenten. Und wir alle freuten uns sehr über diese Gemeinschaft. Und nach dem Brunch gingen manche dann am College-Gelände entlang spazieren, entlang von South Orange Grove und Grand Street, wo Herr und Frau Apatian später lebten. Ein schöner und ruhiger Boulevard mit hohen Bäumen. Und man konnte dort spazieren gehen und miteinander reden. Und war weit weg von der geschäftigen Straße des Orange Grove. Und dort konnte man also meditieren, in den Himmel blicken und die Vögel singen hören und über den Schöpfer nachdenken. Und das habe ich auch oft getan. Und gegen 11.30 Uhr oder 12 Uhr begann dann das Sabbatsingen. Niemand musste daran teilnehmen, aber viele taten es gerne. Es gab zwei oder drei Plätze auf dem Campus verteilt, wo es später dann auch Pianos gab. Und man traf sich dort und sang gemeinsam die Psalmen. Die Jungen und die Mädchen, manchmal brachte ein Junge seine Freundin mit. Es war dann nicht wirklich ein romantisches Treffen, aber man konnte zusammen singen und Gott anbeten. Und Gott an seinem Sabbat preisen. Und wir hatten wirklich Freude daran. Es war eine Atmosphäre der Liebe, der Freundlichkeit und der Gottesanbetung. Wir ehrten Gott an seinem Sabbattag. Er wurde zu einem Tag, auf den man sich wirklich freuen konnte. Und ich sprach mit vielen Studenten als Bibellehrer für das erste Jahr und habe wohl mehr getauft als jeder andere, weil ich so viele Jahre dort war und sie zuerst in der Bibel unterrichtete. Und ich habe Dean Blackwell getauft. Und manche von Ihnen kennen Dr. David Albert, der später einer unserer Fernsehmoderatoren wurde und taufte Fred Keller, einen unserer Prediger. Und viele der Leute aus alten Zeiten habe ich persönlich gelehrt und auch getauft. Und ich habe sie vor der Taufe auch beraten und sie waren glücklich. Der Sabbat war ein Tag, auf den sie sich freuten. Und wir taten das alle. Es war eine glückliche und gesegnete Zeit. Es war also eine glückliche und wunderbare Zeit, in Ruhe und mit genügend Zeit dieses Buch zur Hand nehmen zu können, es zu lesen und darüber nachzudenken. Man war dann nicht mehr in Eile, man konnte die Verse lesen und darüber nachdenken, was sagt Gott hier eigentlich? Warum bin ich hier draußen in Kalifornien und nicht daheim bei mir in Missouri oder Ohio oder woher wir auch kamen? Ich bin hier, weil Gott mein Leben irgendwie geleitet hat, dass ich begonnen habe, etwas über ihn als meinen Schöpfer zu lernen. Und hier bin ich nun und lerne seine Lebensweise. Ich lerne seine Lebensweise und dies ist Gottes heilige Zeit, Gottes heiliger Tag. Manche von Ihnen, die in dieser Situation aufgewachsen sind, haben vielleicht nicht dieselben Segnungen erlebt, sie haben andere Segnungen erlebt. Manche haben schon immer den Sabbat gehalten und nehmen ihn als selbstverständlich hin. Aber ich habe das nicht getan. Für mich war er eine ganz besondere Zeit. Und ich war immer dankbar dafür, dass ich etwas darüber lernen konnte. Aber manchmal kann man diese Dinge als selbstverständlich hinnehmen, weil es etwas ist, was man schon immer getan hat. Ich habe erlebt, dass manche junge Leute, manche auch aus meiner Familie, und junge Leute, die bei uns übernachtet haben, und viele andere, mit denen ich gesprochen habe, und sie haben auch bestätigt, dass es bei ihnen zu Hause passiert, dass es viele junge Leute gibt, die nicht bekehrt sind, manchmal vielleicht auch nicht mal berufen sind, aber sie versuchen, vor Gott praktisch zu fliehen, am Sabbat, indem sie lange ausschlafen. Jeden Sabbat schlafen sie bis 11.30 Uhr oder 12.30 Uhr mittags, sodass sie sich keine Gedanken darüber machen müssen, die Bibel zu studieren oder zu beten. Man bleibt einfach am Freitagabend lange auf und dann schlafen sie einfach lange aus. Wie können sie dann studieren? Wie können sie schön spazieren gehen, die Natur genießen, in den Himmel blicken und über den Schöpfer nachdenken? Sie können es nicht, sie schlafen. Für sie ist der Sabbat eine Zeit, die man mit Schlafen verbringt. Und ich möchte Ihnen jungen Leuten auf der ganzen Welt sagen, tun Sie das nicht. Schlafen Sie ausreichend, wenn Sie es brauchen, 8 oder 9 Stunden, aber man braucht keine 12 Stunden Schlaf. Der Körper braucht das nicht, es sei denn, man erholt sich gerade von einer schweren Krankheit, zum Beispiel einer beidseitigen Lungenentzündung oder sowas. Gewöhnlich sind 8 Stunden Schlaf schlichtweg genug, selbst wenn Sie davor zu wenig Schlaf bekommen haben. Man kann Gott nicht anbeten und Gott nicht näher kommen, indem man diese wertvolle Zeit einfach vorbeiziehen lässt und verschläft. Oder indem man viel Fernseh schaut, die Zeit ist dann weg. Natürlich macht es Spaß, aber was haben Sie daraus gelernt? Wie sind Sie darin Gott, Ihrem Schöpfer, näher gekommen, der auch den Sabbat als heilige Zeit geschaffen hat, wenn Sie nicht lernen, diese heilige Zeit richtig zu nutzen? Der Sabbat ist eine Gelegenheit, wo man ohne Eile dieses Buch in die Hand nehmen kann und in Ruhe und sorgfältig lesen kann. Man kann auch den Bibelfernlehrgang zu Hilfe nehmen, den Herr Ogwin geschrieben hat, kann diesen sorgfältig lesen und studieren, die Schriftstellen aufschlagen und alles ohne Eile. Und man kann auf die Knie gehen und 45 Minuten oder eine Stunde beten. Organisieren Sie Ihre Zeit, sodass Sie das tun können. Und dann sind Sie auch nicht in Eile. Während der Woche ist man eher in Eile und kann es nicht so tun, aber der Sabbat ist mit Sicherheit eine Zeit, das zu tun. Man kann auch auf dem Balkon sitzen und den Himmel betrachten und sich vorstellen, da oben ist Gott und ich bin hier unten. Und was tut Gott mit meinem Leben? Wie weit bin ich gekommen? Was bringt die Zukunft für mich? Erfülle ich den Zweck meines Lebens? Sie haben Zeit an Gottes heiligem Sabbattag, um Gott zu suchen, um Gott wirklich zu suchen, um mit Gott zu wandeln und zu kommunizieren, um Gott anzubeten. Und ich hoffe, Sie alle lernen, das wirklich zu tun. Gott sagt uns im Neuen Testament, im Hebräerbrief, schlagen Sie bitte auf, Hebräer Kapitel 10. Dort steht etwas, was die meisten von Ihnen schon kennen, aber es ist sehr wichtig. Gott sagt uns, dass wir ausharren sollen, egal was kommt. Und in der Kurzpredigt wurde angesprochen, wie wir ausharren sollen und an der Wahrheit festhalten sollen. Das war ein sehr gutes und wichtiges Thema. Hebräer Kapitel 10, Vers 23. Hebräer Kapitel 10, Vers 23. Lasst uns festhalten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Ich hatte gelegentlich mit den älteren Studenten lange Gespräche. Und wann waren diese langen Gespräche meistens? Die langen Gespräche waren gelegentlich in der Nacht oder eben dann am Sabbattag, weil wir während der Woche dann schnell zu einem Unterricht gehen mussten und wir mussten alle zwischendrin immer wieder arbeiten gehen, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen. Und so waren wir während der Woche immer in Eile. Und nachts war man oft natürlich müde. Aber am Sabbat konnte man einfach spazieren gehen und miteinander reden. Und man konnte sich auch mal ein paar Stunden Zeit nehmen und über gewisse Dinge reden. Und in der Versammlung können Sie das auch tun, vor und nach der Predigt. Dort können Sie einander besuchen. Lasst uns einander anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Und nicht verlassen unsere Versammlungen. Wie Sie auch wissen, dass der Sabbat auch eine Zeit für eine heilige Versammlung ist. Man soll sich mit anderen treffen. 3. Mose Kapitel 23, ich werde das nicht aufschlagen, aber schreiben Sie es bitte auf. 3. Mose Kapitel 23, Verse 1 bis 4. Dort ist erwähnt, dass Gottes Sabbate heilige Versammlungen sind und es beginnt mit dem wöchentlichen Sabbat. Es ist eine heilige Versammlung, wo man zusammenkommen soll. Und nicht verlassen unsere Versammlungen, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Wenn sie sehen, dass sich die Zeit der Rückkehr Christi naht, wenn sie sehen, wie sich das Ende dieser Gesellschaft nähert, was wir wirklich tun. Und so sollen wir uns umso mehr versammeln, gemeinsam Gott anbeten, füreinander beten und einander anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Und der Sabbat ist eine besondere Zeit, das zu tun. Nicht nur durch die Predigt, sondern auch indem wir miteinander reden. Wie geht's dir, John? Wie geht's dir, Jane? Ist alles in Ordnung? Ich werde für dich beten und hoffe, dass du das überwinden kannst. Und du bete auch für mich. So sollen wir einander nicht richten und kritisieren. Aber lernen Sie sich gegenseitig kennen. Helfen Sie sich gegenseitig und reizen Sie sich gegenseitig an, zu guten Werken, Gott näher zu kommen. Gott will, dass wir das tun. Und der Sabbat ist eine wunderbare Gelegenheit für genau das. So sollten wir uns an diese Dinge erinnern. Schlagen Sie nun bitte auf Psalm 95. Psalm 95. Und ich beginne zu lesen in Vers 1. Dieser Psalm wird auch ein Sabbatpsalm genannt. In manchen Bibeln wird er so überschrieben. Psalm 95 und Vers 1. Das ist ein Psalm, den die Juden besonders gebraucht haben, als Teil ihrer Sabbatversammlung. Psalm 95. Kommt herzu, lasst uns dem Herrn frohlocken. Und das Herrn steht wieder in Kapitelchen, das ist der ewig Lebende. Lasst uns dem Herrn frohlocken und jauchzen dem Hort unseres Heils. Sie sehen, man betet Gott voller Freude an. Man hat diese Psalmen zusammengesungen. Und Sie können sich Gott vorstellen, wie er das Universum kontrolliert. Und ich erinnere mich, wie ich einmal in Lugano in der Schweiz war und ich hatte eine der beeindruckendsten Demonstrationen für die Macht Gottes gesehen. Lugano ist von riesigen Bergen umgeben und diese Gegend am Luganersee war von Herrn Armstrong einmal ausgewählt worden für ein kontinentaleuropäisches Ambassador College. Und so übernachteten wir in einer Villa, die wir von Kirchenmitgliedern aus England bekommen hatten. Und wir blickten vom Balkon aus auf die Wolken, wo sich der Regen näherte. Und dann begann der Donner. Und es war der mächtigste Donner, den ich jemals erlebt hatte. Und es ging bum, bum, bum von einem Eck zum anderen. Es war ungewöhnlich, weil es immer ein Echo gab. Und das Echo sprang von einer Bergseite zur anderen. Und ich hatte nie zuvor gesehen, wie der Donner hin und her springen kann. Und es donnerte wie die Stimme Gottes. Und man konnte die Kraft spüren und war an die Macht Gottes erinnert. Es war also sehr inspirierend für mich von dieser Sichtweise aus. Er ist der Hort unseres Heils. Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen. Und mit Psalmen ihm jauchzen. Sie sehen, wir singen zu Gott durch Psalmen. Sie sind niedergeschrieben, um gelegentlich gesungen zu werden. David hat sie niedergeschrieben, denn der Herr ist ein großer Gott. Und ein großer König über alle Götter. Denken Sie am Sabbat darüber nach. Dieser Tag weist auf diesen großen Gott hin, der die Sonne und den Mond geschaffen hat, die Sterne, alles was es gibt. Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge sind auch sein. Er ist es, der diese riesigen Berge geschaffen hatte. Denn sein ist das Meer und er hat's gemacht. Und seine Hände haben das Trockene bereitet. Kommt, lasst uns anbeten und knien. Und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Sie sehen, er ist auch unser Schöpfer. Der Sabbat weist auf die Schöpfung hin, denn er ist unser Gott. Wir verehren keine vage Idee von einem Gott. Wir verehren den Gott, der uns das Leben geschenkt hat und alles gegeben hat, was wir haben. Wenn wir den Sabbat ernst nehmen und Gott näher kommen und diese wunderbare, heilige Zeit nutzen, dann können wir wachsen und wachsen und wachsen. Viel mehr, als wir es könnten, wenn wir diese wertvolle Zeit verstreichen lassen. Er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. Wenn ihr doch heute auf seine Stimme hören wolltet, verstockt eure Herzen nicht, wie es zu Meriba geschah, wie zu Massa in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten und prüften. Sie hatten Gott versucht, indem sie den Sabbat gebrochen hatten. Warum wurde Israel im Altertum in die Sklaverei geführt? Lesen Sie Hesekiel Kapitel 20. Die zwei großen Gründe waren Götzendienst und das Brechen des Sabbats. Götzendienst und das Brechen des Sabbats. Diese zwei Dinge schneiden sie von dem wahren Gott ab. Sie denken vielleicht, ein Mord wäre schlimmer, und menschlich gesehen scheint es auch so zu sein, aber wenn sie von dem wahren Gott abkommen und den Götzendienst verfallen, und wenn sie von Gott abkommen, indem sie den Sabbat brechen, dann geraten sie auch wieder in Götzendienst, und so haben all die anderen Gebote auch keine Bedeutung mehr. Und dann beginnt man auch diese zu brechen, alle Gebote. Man muss also den wahren Gott anbeten. Gott hat sie bestraft, weil sie den Sabbat gebrochen hatten, wo mich eure Väter versuchten und prüften, und hatten doch mein Werk gesehen. 40 Jahre war dies Volk mir zuwider, dass ich sprach, es sind Leute, deren Herz immer den Irrweg will, und die meine Wege nicht lernen wollen, so dass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Und was war diese Ruhe? Ich möchte nicht die Zeit nehmen, das hier zu besprechen, aber schlagen Sie auf Hebräer Kapitel 4. Und das haben wir auch schon oft erklärt. Hebräer Kapitel 4 spricht davon. Hebräer Kapitel 4 spricht von dem siebenten Tag Sabbat und wie das Volk Gottes den Sabbat am siebten Tag einhalten soll. Das ist in Vers 9. Und es beweist nur, welcher Tag der Sabbat ist. So ist Psalm 95 also ein Sabbatpsalm. Und es ist sehr wichtig. Und so wollen wir Gott anbeten, weil wir wissen, dass es so wichtig ist. Der Sabbat ist eine heilige Zeit, die auf den Schöpfer hinweist. Schlagen Sie jetzt auf 5. Mose Kapitel 4, Geschwister. Schlagen wir auf 5. Mose Kapitel 4. Und hier gibt es eine letzte Warnung an die Israeliten im Altertum, bevor die Satzungen und Rechte bekannt gegeben werden. In Vers 25 heißt es, wenn ihr nun Kinder zeugt und Kindeskinder, und im Lande wohnt und versündigt euch und macht euch Bildnisse von irgendeiner Gestalt, und manche unserer Bildnisse heutzutage sind Automobile oder Fernsehapparate, die wir begehren, und wir denken, dass wir mehr materielle Dinge brauchen, so dass ihr übel tut vor dem Herrn, eurem Gott, und ihn erzürnt, wir verfluchen Gottes Namen in der Öffentlichkeit, wir betrügen einander, machen die Armen ärmer, die Reichen reicher, und das im ganzen Land, wir haben allerlei Unzucht und Ehebruch. Die Leute leben zusammen ohne die Vorzüge der Ehe. Die kleinen Kinder wissen nicht, wer ihre wirklichen Eltern sind. Und andere kleine Kinder werden umgebracht, bevor sie den Mutterleib überhaupt verlassen können. Über 45 Millionen wurden dahingemetzelt durch die sogenannte Abtreibungsindustrie. Es ist ein Gräuel in Gottes Augen. Und dann sieht man auch hier in Charlotte schon, wie Männer sich gegenseitig küssen. Und das bringt meine fleischliche Gesinnung hervor, die ich dann bekämpfen muss, ich würde diesen Leuten dann gerne einen Schlag auf den Mund verpassen, sozusagen. Aber eines Tages werden sie es lernen. Aber heute ist es so, dass Männer Männer heiraten und Frauen Frauen heiraten. Wenn wir all diese üblen Dinge tun und Gott erzürnen, so rufe ich heute Himmel und Erde zu Zeugen über euch, dass ihr bald weggerafft werdet. Gott sagt, wir zerstören die Familie, wir zerstören die Kenntnis Gottes und somit die Grundlage einer anständigen Gesellschaft, dass ihr bald weggerafft werdet aus dem Lande. Vers 27, der Herr wird euch zertrennen unter die Völker. Wir kommen in Sklaverei. Vers 28, dort wirst du dienen den Götzen, die das Werk von Menschenhänden sind. Holz und Stein, die weder sehen noch hören, noch essen noch riechen können. Wenn du aber dort den Herrn dein Gott suchen wirst, wenn du wirklich am Boden zerstört bist und geprügelt wurdest und Todesangst erlebst, und manche um euch herum vielleicht schon in den Gaskammern ums Leben gekommen sind, wenn du dort den Herrn dein Gott suchen wirst, wenn die Menschen dann endlich aufwachen und erkennen, ja, ich will Gottes Sabbat einhalten, ich will mir Zeit nehmen, an diesem Tag und an jedem Tag Gott zu suchen, meinen Schöpfer, der mir das Leben geschenkt hat. Das ist doch das Wichtigste im Leben. Es gibt nichts, was wichtiger wäre. Wenn du dort den Herrn dein Gott suchen wirst, so wirst du ihn finden. Wenn du ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele suchen wirst. Was auch immer sie tun, tun sie es mit ganzer Kraft. Tun sie es nicht halbherzig. Wenn sie das nicht glauben und nicht mögen, dann müssen sie ja nicht hier bleiben. Ich hoffe, sie bleiben alle hier. Ich möchte sie nicht ängstigen, aber wir sollten alle wirklich lernen, alles zu geben. Sitzen sie nicht den Rest ihres Lebens am Rande. Fassen sie sich ein Herz. Tun sie alles für den Gott des Himmels. Er beginnt jetzt schon einzugreifen. Vers 30, wenn du geängstet sein wirst und dich das alles treffen wird in künftigen Zeiten, und es beginnt jetzt schon, unsere Nation ist schon im Abstieg begriffen und wird nie wieder so sein, wie sie einmal war. Sie wird nicht mal so sein, wie sie noch vor 2 Jahren war. Niemals mehr. Und sie werden es sehen. Wenn sie mir nicht glauben, beobachten sie es einfach. Wenn dich das alles treffen wird in künftigen Zeiten, so wirst du dich bekehren zu dem Herrn, deinem Gott, und seiner Stimme gehorchen. Ja, sie müssen erkennen, dass Gott real ist und müssen Gott mit ganzem Herzen suchen. Und warum lese ich diese Schriftstelle? Weil der Sabbat eine der wichtigsten Zeiten während der Woche ist, wo sie Zeit haben und uns indirekt und im Prinzip geboten ist, Gott zu suchen, weil wir Gott anbeten sollen. Nehmen Sie sich Zeit, Ihre Bibel zu studieren, ohne Eile. Nehmen Sie sie in sich auf. Erinnern Sie sich an Johannes Kapitel 6, Vers 53 bis 63. In Johannes 6, Vers 53 bis 63 heißt es, dass wir uns von Gottes Wort ernähren müssen, dass wir Christus in uns aufnehmen müssen. Wir müssen von Christus essen und trinken. Wir müssen dieses Wort tiefgründig studieren. Nehmen Sie Gottes Wort wie Nahrung auf. Und der Sabbat ist eine Zeit, wo Sie es besser tun können als zu jeder anderen Zeit. Gottes spezielle Gegenwart ist in dieser heiligen Zeit. Lassen Sie diesen Tag nicht einfach verstreichen. Es ist ein Segen, hier die Versammlung am Nachmittag zu haben. An manchen Orten müssen wir die Versammlung am Morgen haben, weil nachmittags die Versammlung an einem anderen Ort ist. Aber ich freue mich über Nachmittagsversammlungen, weil ich am Morgen nicht ausschlafen will. Meine Frau weiß das. Ich wache fast jeden Sabbat so zwischen 6:30 und 7 auf und schlafe nur selten länger als 7 Uhr. Und dann habe ich Zeit zum Studieren, zu beten und zu meditieren. Habe Zeit für einen ruhigen Spaziergang in der Nachbarschaft, kann den Himmel betrachten und kann nachdenken. Ich habe Zeit zum Nachdenken, zum Meditieren, dem Schöpfergott näher zu kommen. Und Gott möchte, dass wir lernen, diese wunderbare, wertvolle Zeit zu nutzen. So wirst du Gott finden, wenn du ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele suchen wirst. Gott will, dass wir das tun, und der Sabbat ist eine besonders gute Zeit, um das zu tun. Das ist einer der Gründe, warum ich das hier lese. Und dann schlagen Sie bitte auf Psalm 119, Psalm 119, und das ist das längste Kapitel in der Bibel, aber machen Sie sich keine Sorgen, ich werde nicht alles lesen. Psalm 119, Vers 1, Psalm 119, Vers 1, wohl denen, die ohne Tadel leben, die im Gesetz des Herrn wandeln. Und der Sabbat ist sicherlich ein wichtiger Teil des Gesetzes Gottes. Wohl denen, die sich an seine Mahnungen halten, die ihn von ganzem Herzen suchen. Hier ist wieder die Einstellung beschrieben, und der Sabbat ist eine Chance zum Studieren, zu meditieren und sich zu fragen, wer bin ich? Warum bin ich hier? Warum lebe ich? Warum hat Gott meinen Sinn geöffnet, um dies alles zu verstehen? Was geschieht wirklich um mich herum? Und erfülle ich den Zweck, für den mich mein Schöpfer geschaffen hat? Erfülle ich den Zweck, für den Gott mir mit jedem Atemzug das Leben schenkt? Wir können Gott nicht hinters Licht führen. Wir können auch nicht Spiele mit Gott spielen. Nehmen Sie sich Zeit, darüber nachzudenken. Wohl denen, die ihn von ganzem Herzen suchen, die auf seinen Wegen wandeln und kein Unrecht tun. Du hast geboten, fleißig zu halten, deine Befehle. Ja, von ganzem Herzen sollten wir Gottes Gebote beachten. Oh, dass mein Leben deine Gebote mit ganzem Ernst hielte. Wenn ich schaue allein auf deine Gebote, so werde ich nicht zuschanden. Ich danke dir mit aufrichtigem Herzen, dass du mich lehrst, die Ordnungen deiner Gerechtigkeit. Deine Gebote will ich halten. Verlass mich nimmermehr. Gott verheißt viele, viele Segnungen, wenn wir tatsächlich lernen, Gott zu suchen. Und zwar von ganzem Herzen. Und Gott sagt uns immer wieder, dass wir das tun sollen. Wir müssen das also tun, Geschwister. Und schlagen Sie bitte einen anderen Psalm Davids auf. Psalm 5. Psalm 5 und Vers 1. Herr, höre meine Worte, merke auf mein Reden. Vernimm mein Schreien, mein König und mein Gott. Denn ich will zu dir beten. Herr, frühe wolltest du meine Stimme hören? Beten Sie morgens oder sind Sie zu sehr in Eile? Sie sollten lernen zu beten, bevor Sie das Haus verlassen. Wenn Sie das Haus verlassen, ohne morgens zu beten, ohne morgens auf den Knien gebetet zu haben, dann gehen Sie praktisch nackt aus dem Haus. Der Gedanke gefällt Ihnen vielleicht nicht, aber Sie sind geistlich nackt, wenn Sie sich nicht zu Gott gewendet haben und ihn um seine besondere Hilfe gebeten haben. Führen Sie sich das einfach vor Augen, wie Sie nackt aus dem Haus gehen. Sie sollten besser die Zeit finden, zu beten, bevor das Tagewerk beginnt. Herr, früher wolltest du meine Stimme hören, früher will ich mich zu dir wenden und aufmerken. Denn du bist nicht ein Gott, dem gottloses Wesen gefällt. Wer böse ist, bleibt nicht vor dir. Und wiederum, wenn sie Gott am Sabbat anbeten, dann werden sie auch keine solche Einstellung haben. Die Ruhmredigen bestehen nicht vor deinen Augen, du bist Feind allen Übeltätern. Du bringst die Lügner um, dem Herrn sind ein Greuel die Blutgierigen und Falschen. Ich aber darf in dein Haus gehen durch deine große Güte und anbeten vor deinem heiligen Tempel. Und wann geht man vor allem in Gottes Haus? Hauptsächlich am Sabbat. Ich will anbeten vor deinem heiligen Tempel in deiner Furcht. Herr, leite mich in deiner Gerechtigkeit um meiner Feinde willen. Ebne vor mir deinen Weg, denn in ihrem Mund ist nichts Verlässliches, ihr Inneres ist Bosheit. Vers 11, stoße sie aus um ihrer vielen Übertretungen willen, denn sie sind widerspenstig gegen dich. Und jetzt beachten Sie Vers 12. Hier sollten wir sein. Hier sollten wir sein, die Kirche Gottes, am Ende dieses Zeitalters. Mögen sie das sein. Lass dich freuen, alle, die auf dich trauen. Lassen sie uns Gottes Sabbat ehren. Lassen sie uns an Gottes Sabbat Freude haben. Lassen sie uns Freude haben an der Gelegenheit, die wir haben, Gott zu ehren und ihn an seinem Sabbat zu preisen. Dass wir ihn mit Geschwistern anbeten können an seinem Sabbat, dass wir diese warmherzige Gemeinschaft haben können am Sabbattag. Lass dich freuen, alle, die auf dich trauen. Ewiglich lass sie rühmen, denn du beschirmest sie. Fröhlich lass sein in dir, die deinen Namen lieben. Denn du, Herr, segnest die Gerechten, du deckst sie mit Gnade wie mit einem Schilde. Unser Gott ist gut und unser Gott wird uns segnen, wenn wir ihn von ganzem Herzen suchen. Ja, wir werden Prüfungen und Tests durchleben, aber er wird uns niemals verlassen. Und er wird uns noch weit mehr segnen, wenn wir lernen, ihn zu verehren, ihm näher zu kommen. Wenn wir daran Freude haben, diese guten Dinge an seinem Sabbat zu tun. Dass wir den Schöpfer anbeten, an dem Tag, der auf ihn hinweist, als den Schöpfer. Und dass wir diese Zeit eine Lust nennen und Gott an seinem Sabbattag ehren.